Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Story Power Podcast. Heute geht es auch um ein ganz spannendes Thema, nämlich um Krisen. Was hat es mit Storytelling zu tun? Nun, zum einen bekomme ich natürlich Material, das ich dann in späteren Stories, wenn ich dann weitererzählen will, wie man Krisen bewältigt hat, dass ich das Material zur Verfügung habe. Auf der anderen Seite geht es auch gut zu kommunizieren, dass die hilfreichen Stories weitererzählt werden, sei es jetzt von Mitarbeitern, sei es von der Presse, egal, mit wem ich da zu tun habe. Und dazu freue ich mich riesig, da habe ich eine Spezialistin für das Thema Krisen. Sie hat auch ein Buch geschrieben, Emotionen, das Salz in der Krise. Und dazu begrüße ich die Frau Zimmermann, Bettina Zimmermann, herzlich willkommen.
Danke vielmals, guten Tag, Herr Link, danke für das Interesse am Thema.
Ja, ich habe das Buch da gelesen, sehr spannend geschrieben und es für mich so als Mann, der mit Gefühlen und so weiter, mit Emotionen nicht so viel am Hut hatte, zumindest mal früher, jetzt hat sich das geändert und da sind einfach Emotionen, ist so ein zentrales Thema, mit dem man umzugehen hat in der Krise. Zum Titel jetzt gerade mal, bevor ich da vorstelle, zum Einstieg, Emotionen, das Salz in der Krise, wie kamen Sie auf diesen Titel da?
Ich kam dazu, weil Emotionen vergleichbar sind für mich wie Salz. Salz in der Suppe. Zu viel Salz macht eine Suppe ungenießbar. Zu wenig Salz macht sie fade und ebenfalls ungenießbar. Und genau gleich verhält es sich auch mit Emotionen in unserem täglichen Leben, aber auch in Krisensituationen. Zu viel bewährt sich nicht, aber keine Emotionen ist auch keine Lösung.
Ja, ich stell mal kurz die Frau Zimmermann vor. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Sie ist CEO der Firma GU Sicherheit und Partner, der Partner AG in Wiel. Autorin dreier Bücher. Das erste hat sie mit anderen Autoren geschrieben. Praxis Handbuch Krisenmanagement. Die zwei weiteren, weiblich und mit Biss, Erfolgsstrategien für Frauen, hat sie selber geschrieben. Auch jetzt dieses Emotionen, das Salz in der Krise, es stammt auch von ihr. Sie gehört zu den 250 einflussreichsten Menschen der Ostschweiz. Und dann habe ich noch, ja, sie malt mit Acryl und Kohle. Dann ein paar Worte zu Ihnen. Wie kam es dazu, dass Sie dieses Buch schrieben? Was war so der Auslöser?
Also der Auslöser war, es ist ja nicht mein erstes Buch. Ich schreibe grundsätzlich gerne. Im ersten Buch, das Praxishandbuch Krisenmanagement, das war wirklich so ein Leitfaden, wie können Unternehmen ganz strukturiert Krisenstäbe aufbauen, sich dem Thema Krisenmanagement widmen. Ein ganz wichtiger Faktor aber bei den ganzen Krisenbewältigungen in Unternehmen, die ich begleite seit nunmehr über 10 Jahren, zeigt einfach auch, dass der Faktor Mensch einen riesen Einfluss hat auf die Krisenbewältigung. Und zwar, wie geht es dem Mensch? Wie ist er emotional? Wie geht es ihm emotional? Und das ist ein großes Thema bei der Bewältigung. Und so habe ich mich daran gewagt, auch mal aufzuzeigen, wie kann in diesem ganzen Krisenbewältigung auch der Faktor Emotionen mit einbezogen werden, ohne dass man irgendwelche Strukturen verlässt. Aber den Faktor Mensch einfach auch mit einbezieht.
Wie ich da anfangen zu lesen habe, gab es auf deiner Seite, haben Sie über Emotionen geredet und dann Gefühle. Ich habe jetzt da verschiedene Definitionen schon gehört, aber noch nicht ganz verstanden. Was ist der Unterschied oder gibt es überhaupt gar keinen Unterschied, Frau Zimmermann?
Also Emotionen und Gefühle ist sowieso ein Thema, das in der Wissenschaft noch keine abschließenden Antworten gibt. Ich denke, bei uns im Alltagsgebrauch spricht man einmal von Gefühlen, andererseits von Emotionen. Der Neurowissenschaftler könnte da wahrscheinlich ganz gezielte kleine Differenzierungen geben. Und von daher denke ich, einerseits sprechen wir von Emotionen oder von Gefühlen. Im Alltag spielt das nicht so eine Rolle. Da wird die Definition sehr oft als das Gleiche genommen.
Okay, bin ich beruhigt. Okay. Ja, steigen wir ein weiter. Und zwar, Sie sagen also, die Emotionen spielen gerade in der Krisenbewältigung eine tragende Rolle. Allerdings ist es immer noch so eine verkannte Rolle. Also mit dem Buch heben Sie ja dem den Menschen viel mehr in den Vordergrund, mit den Menschen, mit seinen Gefühlen, mit seinen Emotionen. Weshalb spielen sie noch immer nicht so die Rolle? Liegt es an der Männerwelt oder was meinen Sie, an was liegt das?
Ich denke, es liegt vor allem immer noch daran, dass viele den Eindruck haben, Emotionen hätten im Geschäftsleben per se keine Rolle und hätten keinen Platz. Und das kann sicher auch ein bisschen von der männerlastigen Geschäftsleitung, vom etwas eher männerlastigen System kommen. Ich möchte das aber überhaupt nicht irgendwie kategorisieren. Mhm. Die Geschäftswelt ist tendenziell eher emotionslos und muss jetzt hier einen Wandel vollbringen, dass eben Emotionen auch Platz haben. Und Emotionen sind ganz grundsätzlich, weil der Mensch funktioniert gar nicht ohne Emotionen. Ein Ja. Mensch kann gar keine Entscheidungen treffen ohne Emotionen. Es braucht gerade bei Entscheidungen immer die Ratio und die Emotion dazu. Und das konnte mittlerweile auch neurowissenschaftlich bewiesen werden. Und ich denke, da wird wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit ein Umdenken stattfinden. Mhm.
Bevor wir weitergehen, welche Art von Krisenbewältigung machen Sie für Firmen? Gibt es da irgendwie, also Kleinunternehmen, Selbstständige, so wie ich bin Einzelunternehmer, eher weniger. Welche Kategorien sind das, wo Sie bisher so Ihre Dienstleistungen angeboten haben?
Also wir haben Kunden aus den vielfältigsten Bereichen. Das sind Industriebetriebe, Gesundheitswesen, Banken, Stromversorger. Wir machen das Krisenmanagement für zwei große Versicherungsgesellschaften in der Schweiz, für eine große Brokerfirma. Das sind Unternehmen von 36 Mitarbeitenden, das ist das kleinste Unternehmen, das wir begleiten, bis 36.000, das ist das größte, das wir begleiten. Mhm. Und Krisensituationen, also einerseits arbeiten wir ja in der Prävention, das heißt, wir bauen Krisenorganisationen, Krisenstäbe, Führungsunterstützungsteams in Firmen auf, wir trainieren und schulen die. Andererseits haben wir auch ein 10-köpfiges Team mittlerweile, das rund um die Uhr bereitsteht für Firmen, die in Krisensituationen gehen. Und da sind es immer Situationen, die das Unternehmen in der Reputation schaden kann oder finanziell schaden kann. Ja. Also das kann sein von der Betriebsunterbrechung durch einen Brand, Cybervorfälle, Produktrückruf, Suizid am Arbeitsplatz, Umweltschäden, Führungsfehlentscheide, alles, was mein Unternehmen erschüttern kann.
Ja, dann haben wir einen wunderbaren Einstieg jetzt. Sie schreiben dein Buch, Der Tsunami an Emotionen, die Krise. Also da geht es dann wirklich los. Wenn Sie mal da kurz beschreiben, welche Elemente so eine Krise prägen und was, wenn es also losgeht, was, wie läuft so eine Krise, also gut, wenn man sagen kann, wie läuft eine Krise ab, wird wahrscheinlich jedes Mal unterschiedlich sein, aber was sind so Elemente, die zu einer Krise gehören?
Es gibt vier prägende Elemente, die kommen immer in der Krise vor. Ja. Das erste prägende Element ist das Chaos. Zu Beginn einer Krise haben Sie eine Chaosphase, weil Sie ganz, ganz viele Informationen haben, die auf das Unternehmen einwirken. Sie wissen zum Teil nicht, sind diese Informationen bestätigt, nicht bestätigt, sind sie gesichert, nicht gesichert. Mhm. Sie müssen sich da als Unternehmen irgendwie zurechtfühlen. Und da spielt es auch gar keine Rolle, ob ich ein Profistaat bin, wie zum Beispiel eine Feuerwehr, eine Polizei oder die Armee. Oder ob ich ein Laienstab bin in einem Unternehmen, diese Chaosphase betrifft jeden zu Beginn.
Ah, okay.
Das hat jeder in der Krise, da wissen Sie zuerst gar nicht, was abgeht. Ja. Mhm. Das zweite prägende Element ist, eine Krisensituation ist geprägt von massivstem Zeitdruck.
Ja.
Als Unternehmer sind Sie gefordert, Ihr Unternehmen weiterzuführen, wichtige Entscheidungen zu treffen und das zum Teil auf vielen Informationen, wo Sie noch nicht wissen, eben sind die wahr oder nicht wahr, aber Sie haben so permanent das Damoklesschwert im Rücken und müssen Entscheidungen schnell und geordnet treffen. Dann das dritte prägende Element sind, in der Krise sind Sie mit ungewohnten Fragestellungen konfrontiert. Dazu mache ich Ihnen kurz ein Beispiel.
Ja.
Im Februar 2013 gab es einen Amok in der Kronospan, das war eine Holzverarbeitungsfabrik in Luzern, im Kanton Luzern. Mhm. Da kam morgens um 9 ein Mitarbeiter in die Firma und hat um sich geschossen. Und da gab es 3 Tote und eine Person ist im Verlauf des Ereignisses ums Leben gekommen.
Ja.
Und das ist eine Holzverarbeitungsfabrik, die produzieren, die haben Kundentermine einzuhalten. Und jetzt haben sie einen Amoklauf. Jetzt waren die vor der Frage, kann ich oder muss ich unser Unternehmen, die Produktion, stoppen, mhm, aus Pietätsgründen den toten Mitarbeitenden gegenüber? Kann ich mir das finanziell überhaupt leisten?
Ja.
Und was passiert, wenn ich die Produktion nicht stoppe? Kommt es dann zu einem Reputationsverlust?
Ja.
Vor solchen Fragen stehen Sie im normalen Führungsalltag in einem Unternehmen nicht.
Nein. Soweit ist zwei. Okay, das ist das zweite Element jetzt. Ja.
Das dritte. Das erste ist das Chaos, das zweite, ja, ist der Zeitdruck, das dritte ist die ungewohnte Fragestellung, mhm, und das vierte sind Emotionen.
Okay.
Je nach Situation, je nach Ereignis haben Sie mehr oder weniger eine emotionale Situation im Unternehmen.
Ja. Also Sie Todesfall ist höchst emotionale Situation, oder?
Ja, genau, ein Todesfall ist höchst emotional und da geht es ja auch immer um persönliche Betroffenheit.
Mhm.
Ich bin in der Geschäftsführung, ich muss diese Krisensituation leiten. Jetzt habe ich aber einen Mitarbeiter verloren durch einen Todesfall, den ich gekannt habe. Also bin ich emotional enorm betroffen. Ich denke an diesen Mitarbeitern, ich bin bewegt, ich bin traurig, ich bin erschüttert. Und da habe ich nicht die gleiche Funktionalität, wie ich habe, wenn ich nicht betroffen bin.
Mhm. Sehr gut.
Es braucht aber, das möchte ich noch erwähnen, es braucht, damit man emotional betroffen ist, bei weitem nicht nur, also nicht Tote und Verletzte, es können auch ganz andere Dinge hoch emotional sein in einer Krisenbewältigung und mich als Geschäftsleitung bewegen.
Ja. Die eine Frage ist die noch, Sie haben gesagt, bei der zweiten, da geht es also, dass man unter Zeitdruck entscheiden hat. So aus Ihrer Erfahrung und aus Ihrem Beobachten, wie gehen dann die CEOs oder die Geschäftsführer, die Unternehmer mit diesem Zeitdruck um? Wie bewältigen die das? Das sind ja da im Mittelpunkt des Tsunamis ja die meistens. Ja. Wie gehen sie damit um oder wie schaffen die das dann?
Also das ist dann natürlich ein großer Teil von unserer Seite, wenn wir die Krisenbewältigung begleiten, dass wir eben helfen, Grundlagen zu liefern, damit mit möglichst vielen Fakten entschieden werden kann.
Mhm.
Und es gibt Menschen, die können mit Zeitdruck besser umgehen und es gibt Menschen, die können weniger gut umgehen.
Mhm.
Und da ist es auch unsere Aufgabe, dann die Geschäftsleitung oder den CEO zu coachen,
ja,
zu begleiten, ihn zu unterstützen bei der Entscheidung. Und es gibt Menschen, die tendenziell reinschießen, also wie soll ich sagen, überreagieren, zu schnell reagieren.
Mhm.
Und gibt's auch die Menschen, die dann wie blockiert sind und nicht mehr entscheiden.
Ja.
Beides ist nicht gut und bei beiden helfen wir zu unterstützen.
So eine Unterstützung, sind Sie dann vor Ort oder geht es teilweise übers Telefon oder so wie hier über Skype, über Zoom, über Video?
Die meisten Bewältigungen sind vor Ort. Mhm. Weil man einfach auch im persönlichen Gespräch die Situation analysieren muss, vielleicht weitere Dokumente haben muss, weil man dort auch mitarbeitet. Es gibt aber durchaus auch Krisensituationen, die man übers Telefon erledigen kann,
mhm,
wo man man im Hintergrund arbeitet, Unterstützung bietet, das kommt immer auf die Situation drauf an.
Okay. Was macht Krisen sonst noch mit den Menschen? Das haben wir also den Unternehmer jetzt gerade besprochen, das sind dann auch Mitarbeiter. Was sind so Ihre Erfahrungen, was passiert mit denen? Ist es dann auch so wie beim Unternehmer? Es gibt manche, die können besser klarkommen mit der Situation. Andere reagieren wieder völlig, sind weinerlich, weinen bei jeder Gelegenheit. Was sind da so Ihre Erfahrungen?
Also Krisen lösen vor allem viel Unsicherheit aus.
Ja.
Es ist eine Situation, die ich so nicht kenne. Mhm. Es ist eine Situation, die den Unternehmer oder die Geschäftsleitung zwingen, aus der Komfortzone auszusteigen.
Okay, ja.
Eine Komfortzone zu verlassen in eine Ebene, wo ich nicht weiß, was mich erwartet, das macht mir Angst, das macht mich unsicher. Mhm. Und das sind so Hauptprobleme, die bei Krisensituationen sind. Mhm. Und dann sind halt auch ganz viele Ansprechgruppen, die jetzt da Antworten verlangen. Das sind ja Mitarbeitende, das ist die Öffentlichkeit, das sind Kunden, Lieferanten, was auch immer. Und das ist eine ganz ungewohnte Situation.
Ja. Jetzt schreiben Sie im Buch auch noch über Krisenbeschleuniger. Was sind denn so Krisenbeschleuniger? Die sozialen Medien, welche Rolle spielen die?
Also Krisenbeschleuniger, das sind alles so Dinge, die einen Flächenbrand auslösen können. Krisenbeschleuniger können zum Beispiel Medien sein. Mhm. Medien haben den Auftrag, über Situationen, über Ereignisse zu berichten. Mhm. Diese Berichterstattung läuft mehr und mehr hochemotional, weil das generiert halt einfach mehr Leser.
Ja.
Spektakuläre Bilder und schlagkräftige Titel, das generiert mehr Leser. Dann hat man heute das Thema Leserreporter. Also Sie und ich, wir alle, die ein Smartphone haben, wir werden so zu freischaffenden Medien Mitarbeitenden.
Ja.
Das heißt, viele Menschen machen zuerst ein Bild, sticken das 20 Minuten oder Blick oder wem auch immer, bevor Rettungskräfte geholt werden. Das erlebt man leider immer wieder.
Ja.
Und die sozialen Medien sind halt wie, da kann ich auch meinen Emotionen freien Lauf lassen. Ich kann Beiträge emotional bewerten. Gerade Facebook. Ich kann Daumen hoch, ich kann traurig, ich kann wütend, ich kann lachend. Also ich kann das noch bewerten. Das ist ein Faktor. Und die sozialen Medien sind halt auch so, ich kann das x-fach teilen.
Ja.
Meine Freunde teilen das, ihre Freunde teilen das. Also, und jeder fühlt sich irgendwie befähigt, in den sozialen Medien das noch zu kommentieren. Und ja, diese Kommentare sind dann zum Teil sehr haptisch.
Ja, ja.
Also weitere Krisenbeschleuniger, das sind auch Verbände. Umweltverbände zum Beispiel, ja. Gewerkschaften, die eine Krise massiv beeinflussen können. Und was leider mehr immer mal wieder auch Thema ist, sind Indiskretionen. Auch von Behördenseiten durch die Polizei, Staatsanwaltschaft kann es einfach oder ist auch schon vorgekommen, dass man dann plötzlich vertrauliche Einvernahmeprotokolle irgendwo im Netz liest.
Oh na. Das klingt ja recht abenteuerlich. Spielt dann Glück auch eine Rolle bei der Krisenbewältigung?
Ich denke schon, Glück spielt eine Rolle. Und zwar, wenn Sie das Glück haben, dass Sie mit Ihrer Krisensituation in einem Moment aktiv sind, wo auf der Welt auch sonst noch ganz viel passiert.
Okay.
Dann sind Sie vielleicht etwas mehr beschäftigt, auch
mit anderen sich um Krisen
zu kümmern.
Ja.
Wenn aber gerade nichts läuft, Haben Sie auch mehr Zeit, sich diesem Thema zu widmen?
Okay, oh na.
Und darum bin ich schon auch überzeugt, es braucht Glück in der Krise. Ja. Und ich persönlich finde, es braucht auch viel Demut von dieser Person, die eine Krisenbewältigung oder eine Krisenunterstützung anbietet.
Demut in wie nochmal, wie meinst du das genau? Also sprechen Sie jetzt vom Unternehmer? Sagen, oder?
Ich persönlich, wenn ich im Einsatz bin, bin ich auch immer sehr demütig der Situation gegenüber. Ich nehme nichts als selbstverständlich an. Ja. Ich versuche, überall mein Bestes zu geben und ich versuche, möglichst viel Sachlichkeit und Struktur reinzugeben. Und das kann ich nur, wenn ich auch mit einer gewissen Demut an meine Arbeit hingehe.
Okay. Schauen wir zum paar Aspekte noch zur Krisenbewältigung. Kommunikation in der Krise. Wie unterscheidet sich die Kommunikation von der alltäglichen, also wenn wir eine Krisensituation haben, auf der einen Seite, auf der alltäglichen Unternehmenskommunikation, wenn Sie das noch ein bisschen beschreiben, was sind so die Unterschiede?
Also Krisenkommunikation verläuft nach ganz anderen Gesetzmäßigkeiten als die Unternehmenskommunikation. Mhm. Wir haben viel mehr Zeitdruck, eben dadurch, dass diese Online-Medien sind, dass es diese Leserreporter gibt. Heute hat man keinen klassischen Redaktionsschluss mehr. Früher gab es noch die Redaktionsschlüsse, da konnte man die Beiträge noch abliefern. Das ist heute nicht mehr so. Wenn etwas bekannt ist, wird das publiziert. Mhm. Und in der Krise ist es auch so, dass jedes Wort auf die Goldwaage gelegt werden muss.
Oh, das heißt also zu zweit, zu dritt immer wieder die Texte durchschaut oder was gesagt wird.
Genau. Wenn wir Medientexte machen für ein Unternehmen in der Krise oder wenn wir Q&As machen, also Frage, Antwort, die ganzen Vorbereitungen, dann sind das immer mindestens 4 Augen, die diese Texte durchliest. Mhm. Haben wir das richtig geschrieben? Lassen wir keinen Raum für Spekulationen? Haben wir die richtigen Ausdrücke gemacht, die nicht falsch verstanden werden können? Das ist wirklich ein ganz anderes Feld als in der Unternehmenskommunikation. Ich habe in der Krise praktisch keine Zeit.
Oh, ja, keine Zeit. Kann man die Krise dann wirklich managen? Also,
ja, unbedingt.
Das heißt, ich muss eine Krise managen, wenn ich selber nicht Know-how habe. Einfach jemand anrufen, der da Erfahrung hat und dann die Struktur mal in das Chaos reinbringt, ja, der weiß, wann was kommt, welche Elemente drin sind, dann kann ich eine Krise managen in dem Sinne.
Ja, Krisenmanagement ist ja nicht unbedingt die Kernkompetenz eines Unternehmens, sonst würde ja das Unternehmen irgendwas falsch machen. Es ist aber unsere Kernkompetenz und ich bringe da immer den Vergleich, wenn ich einen Blinddarm habe, dann gehe ich auch zum Bauchchirurgen und nicht zu der Fußpflegerin.
Ja, richtig.
Und an und für sich ist es dasselbe bei der Krise. Ich hole da besser den Profi, der kostet zwar etwas, weil ich den gesondert engagieren muss, aber der Reputationsverlust, der möglicherweise dadurch verhindert werden kann, ist ein Vielfaches wertvoller.
Ja, teilweise hat man die Reputation über Jahre aufgebaut und innerhalb von wenigen Wochen kann das wirklich am Boden zerstört sein. Ne?
Genau. Und dann ist es auch der Profi, der weiß, wie man an Krisen herangehen muss. Ja. Und der Profi hat auch eine Außensicht, bringt vielleicht etwas mehr Sachlichkeit in das Ganze rein, kann ein bisschen mehr mit Distanz auf eine solche Situation reagieren und hat möglicherweise auch etwas mehr den Überblick. Mhm. Das sind alles Dinge, die enorm helfen in der Krise. Ja.
Zur Krisenbewältigung, ab wann muss der Chef selber an die Front oder auf die Bühne? Heißt es gleich von Anfang an oder irgendwann später oder?
Das ist immer sehr abhängig von der Situation. Also wir halten uns ganz fest an diesem Grundsatz und das ist, davon bin ich absolut überzeugt, sobald es Tote gibt im Unternehmen, ist das Chefs.
Okay.
Es gibt aber auch immer wieder mal Situationen, wo es einfach auch wichtig ist und ein gutes Gefühl gibt, wenn der Chef vor die Kamera geht. Mhm. Und es gibt durchaus auch Situationen, die im Vorfeld durch einen Mediensprecher gemanagt werden können. Also das ist ganz wichtig. Was ist es für eine Situation? Wie wird das beurteilt? Es kommt auch immer noch darauf an, wann schicke ich den CEO vor die Kamera und habe ich noch eine Rückfallebene?
Das heißt
also, Rückfallebene? Das wäre dann der Verwaltungsrat.
Ah, okay.
Also das sind ganz viele Faktoren, die wir da mit einbeziehen in die Beurteilung einer Krisensituation. Mhm. Bei wem, wie macht es jetzt Sinn, wer in welcher Phase vor die Kamera geht, wie eine Rückfallebene sichergestellt und
Sie haben jetzt eine Reihe von Krisen schon begleitet, sagen wir, in den letzten 10 Jahren. Welche Art Krise ist Ihnen am nächsten gegangen?
Schon die Krisen, wo Menschen stark betroffen sind.
Ja.
Ich hatte vor etwa 3 Jahren einen Fall, den habe ich auch im Buch beschrieben. Das war ein Kadermitarbeiter bei einem Finanzunternehmen, der hat sich nach einem Mitarbeitergespräch 10 Tage vor Weihnachten umgebracht.
10 Tage vor Weihnachten? Oh, oh, oh.
Genau, und nach einem Mitarbeitergespräch. Und das fand ich schon auch sehr, das hat mich sehr tief betroffen gemacht. Ich kann zwar gut mich abgrenzen, aber es hat mich doch schon noch eine gewisse Zeit auch beschäftigt.
Ja.
Dieser Fall hat es nicht in die Zeitung geschafft. Da war mit Sicherheit auch Glück noch im Spiel, weil es gibt fast nichts Emotionaleres als ein Suizid eines Kadermannes in einer Unternehmung, die sowieso in Reorganisation ist und das 10 Tage vor Weihnachten.
Ja.
Das hat mich beschäftigt und da war ich dann auch nach diesem Fall, habe ich dann meinem Team gesagt, ich werde jetzt im Moment keinen weiteren Fall übernehmen. Wir hatten gleich danach noch einen Helikopterabsturz. Da wusste ich einfach, ich werde nicht an die Front gehen. Es geht in der Regel eine an die Front. Rückwärtig haben wir immer ein Team. Und da habe ich mich ganz klar aus dem System genommen. Und was mich auch sehr beschäftigt hat, das war jetzt unser Krisenfall, der im Februar aktiv wurde. Darüber darf ich reden, weil das war alles in der Zeitung und da hatten wir sehr, sehr gute Rückmeldungen. Wir hatten in St. Gallen eine Kindertagesstätte.
Ja.
Da hat ein Mitarbeiter ein Kind sexuell missbraucht in der Kindertagesstätte selber. Und ich bin selber Mutter von 2 Erwachsenen, unterdessen erwachsenen Kindern. Und das hat mich schon auch sehr beschäftigt.
Ja.
Diese Pädophilie-Geschichte, das ist auch etwas, das mich sehr auch berührt und gestürzt hat.
Okay. Okay, Frau Zimmermann, ich halte das Buch mal nochmal rein für die, also hier, Emotionen. Das Salz in der Krise, ein Leitfaden für Führungskräfte. Also, liebe Leute, unbedingt kaufen. Also ein kleines Büchlein hier, nicht zu viel, das kann man dann an einem Abend oder am Wochenende locker lesen. Ja. Und dann auch bei der Frau Zimmermann anrufen, wenn es dann in eine Krise kommen. So zum Schluss, Frau Zimmermann, was möchten Sie noch den Zuhörern oder Zuschauern mitgeben?
Auf Krisen kann man sich vorbereiten. Eine Krise kann man mit, ich sag mal, verhältnismäßig wenig Aufwand sich vorbereiten. Ich finde, das lohnt sich. Und ich finde, es ist auch wichtig zu wissen, eine Krise ist nicht per se der Untergang. Eine Krise kann durchaus auch eine Chance sein. Wichtig ist, wie man diese bewältigt.
so wie es im Chinesischen heißt, Wai Chi, ja? Wai, Achtung, Gefahr, und das zweite Baustein, das Zeichen Chance.
Genau.
Also Chance für eine Neuorientierung, Neuentwicklung oder Weiterentwicklung. Ja, das war wieder eine Episode im Story Power Podcast. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren. Es gibt einen Blogartikel, den finden Sie auf storypower.ch/Zimmermann mit Zimmermann geschrieben. Empfehlen Sie diesen Podcast weiter, abonnieren Sie auch meinen Newsletter. Sie finden das auf der storypower.ch-Seite. Ja, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich, dass Sie da zugeschaltet haben. Und denken Sie daran, mein Wille ist auch immer eine gute Story. Ihr Ludwig Link.